Und das ist mein Thema heute, Gebet für Deutschland. Bevor ich weiterrede, möchte ich einfach kurz beten, dass Gott zu euch, zu uns spricht über das Thema. Vater, so bete ich, dass du mir hilfst, das zu sagen, was du möchtest, und dass du uns hilfst, das zu hören, was du möchtest, dass wir nicht nur hören, sondern verstehen, was du sagst heute Morgen. Amen. Ja, das Thema Gebet für Deutschland ist aus verschiedenen Gründen nicht so ganz einfach. Ja? Da gibt es die einen, die versuchen das, und man kann ziemlich schnell verzweifeln an dieser Aufgabe, wenn man anfängt, für Deutschland zu beten. Und man denkt dann manchmal, was bewirkt eigentlich mein Gebet? Und dann gibt es andere, die sagen, ja, warum soll ich eigentlich beten? Ist doch alles gut. Wir haben doch Wichtigeres zu tun, als für Deutschland zu beten. Das sind so die extremen Gegensätze. Und dann gibt es die, die mühen sich und versuchen irgendwie das zu tun, was Gottes Wort sagt. Die Frage ist so ein bisschen, wie schätzen wir die Lage in unserem Land ein? Brauchen wir Gebet? Braucht Deutschland Gebet? Braucht unsere Regierung Gebet? Und ich möchte es ganz klar sagen, ich glaube ja, wir brauchen unbedingt Gebet. Die Not, die geistliche Not in unserem Land halte ich für riesengroß. Und auch in den letzten Jahren, wenn wir schauen, wie die Entwicklungen sind in unserem Land, wie die politischen Entwicklungen sind in unserem Land, müssen wir sagen, wir haben uns als Volk an vielen Stellen weitgehend und auch ziemlich radikal von Gottes Grundlagen, von Gottes Werten, von dem, was von Gottes Wort her richtig ist, verabschiedet. Wenn ihr denkt an grundlegende ethische Fragen, was Familie angeht, Familienverständnis angeht, Ehe angeht, Sexualität angeht, Kindererziehung, Bildung und auch Gerechtigkeit und so weiter, diese grundlegenden Werte, die eigentlich mal klar waren in unserem Land, da haben wir uns weitgehend von dem, was Gottes Maßstäbe sind, verabschiedet. Und nicht nur das, ich glaube, dass das in vielen Teilen völlig unkommentiert gelassen wurde von den Kirchen. Im Gegenteil, die haben das sogar mit aufgenommen in ihre Theologie. Wir haben zwar noch ungefähr 46 Millionen Mitglieder in den offiziellen Kirchen, aber ich weiß nicht, ich habe mal nachgeguckt, statistisch, wie viele Mitglieder wir in evangelikalen Freikirchen haben oder evangelischen Freikirchen haben, wozu eure Kirche auch gehört. Da habe ich eine Zahl gelesen, dass es knapp 300.000 sind deutschlandweit. Das wären 0,38%. 0,13% der Bevölkerung. Und ich glaube, wir müssen uns ein Stück davon verabschieden, von diesem Denken, dass wir in einem christlichen Land leben. Das ist hart, das sozusagen. Es gibt ein Erbe, es gibt ein christliches Erbe, wofür wir sehr, sehr dankbar sein können, worauf wir wegen mir auch stolz sein können. Wir haben einen guten Schatz, aber in weiten Teilen sind wir kein christliches Land. Und ich glaube, es ist ganz arg wichtig, dass die Christen das erkennen und ihre Schlüsse daraus ziehen. Dann haben wir noch ganz andere Dinge, die uns beschäftigen. Verschiedene Krisen, weltweite Krisen, wofür man auch beten müsste in unserem Land. Ja, Klimakrise, Flüchtlingskrise, Corona-Krise und in Kürze wahrscheinlich auch noch eine Wirtschaftskrise. Und die Frage ist einfach, haben wir als Christen darauf eine Antwort auf diese ganzen Dinge? Berührt uns das? Oder sind wir zufrieden damit, wenn es uns nicht betrifft? Und wir einigermaßen gut weiterleben können? Sind wir dann zufrieden als Christen? Ja? Oder sind wir betroffen von den Entwicklungen, die wir sehen? Sind wir betroffen davon? Von weltweiten Entwicklungen und auch von Entwicklungen in unserem Land? Lassen wir das an uns ran? Geistlich. Ja, ich bin zum Beispiel sehr, sehr, sehr betroffen über das, was ich sehe in den letzten 70 Tagen, dass Gemeinden weltweit im Shutdown sind. Das gab es noch nie in der ganzen Kirchengeschichte. Diese Wucht von diesem Ereignis, ganz egal, wie ihr den Virus beurteilt, darum geht es mir gar nicht. Aber die Wucht von dieser Tatsache, dass weltweit Gemeinden keinen Gottesdienst feiern, wie gewohnt, das muss man mal an sich ranlassen, was das bedeutet eigentlich geistlich. Ich muss euch wirklich ein Kompliment machen und euch loben, dass ihr Gottesdienst feiert. Viele Gemeinden tun das gar nicht. Ich finde es super, dass ihr das tut. Und ich will aber auf was anderes raus. Mir geht es nicht um Corona, was weiß ich, mir geht es darum, lassen uns betreffen von diesen Dingen, die in unserem Land sind und weltweit geschehen, und reagieren wir. Oder haben wir eine Antwort als Christen darauf? Was tun wir damit? Oder sagen wir, gut, wir machen unser Geschäft weiter, unser Tagesgeschäft. Und beten wir. Ich glaube, Gebet sollte unsere erste Antwort sein. Gebet. Und wichtig ist mir zu sagen, dieses Gebet, wenn wir anfangen zu beten für unser Land, für die Welt, für Menschen um uns herum, ich merke, wir brauchen eine Motivation, etwas, was uns motiviert, was außerhalb von uns liegt. Es reicht nicht, dass wir nur eine Not sehen. Es reicht nicht, dass wir nur sehen, da gibt es Bedürfnisse, da gibt es Krisen. Ich merke, das trägt uns nur eine kurze Zeit oder motiviert uns nur eine kurze Zeit. Wir brauchen eine andere Motivation dafür. Und ich möchte euch zwei grundlegende Dinge vorstellen. Und das erste ist, wir brauchen einen Blick darauf tatsächlich, dass Gott fähig ist und willig ist, Gebet zu hören. Das ist eine riesige Motivation. Gott ist fähig und er ist willig. Und lasst uns mal eine Stelle angucken aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 18. Das ist eine Stelle, wo Jesus über das Gebet lehrt. Und ich lese euch das vor, die ist wahrscheinlich bekannt den meisten. Und es wird eingeleitet mit den Worten, dass Jesus ein Gleichnis dafür erzählt, dass sie allezeit beten und nicht ermatten sollen. Also dieses Gleichnis ist für die Leute, die Jesus ermutigen will, betet immer, lasst nicht nach, ermattet nicht, gebt nicht auf. Und dann erzählt er diese Geschichte von einer Frau, von einer Witwe, die zu einem Richter kommt, und dieser Richter, der wird beschrieben als hart. Und diese Frau kommt also jeden Tag bei dem an die Tür und sagt, verschaff mir Recht. Dann sagt Jesus, der wollte das nicht. Und die Frau lässt nicht nach, sie kommt jeden Tag. Und irgendwann sagt der Richter, ach, das geht mir auf den Keks, sag ich mal auf Deutsch, ja. Ich muss die irgendwie loswerden, sonst kommt die noch und kratzt mich. Also gut, gebe ich halt, was will. Und dann sagt Jesus nicht, übrigens, Gott ist genauso. Der will auch nicht. Und ihr müsst ihm einfach ordentlich auf die Nerven gehen, dann wird er euch schon erhören irgendwann. Also so Gott ist so, und der eigentlich will er nicht, aber wenn wir ihn richtig nerven und zwingen durch unser Gebet, dann sagt er irgendwann, na gut, also gut, ihr kriegt's. Nein, den Schluss, den Jesus hier zieht, ist, er schließt von dem Schlechten aufs Gute, von dem Geringen aufs Höhere. Er sagt, sollte nicht viel mehr Gott, der gerne das Gebet hört, euch Recht verschaffen. Er sagt, Gott aber sollte der seinen Auserwählten nicht Recht verschaffen, die Tag und Nacht zu ihm schreien. Und sollte er es bei ihnen lange hinausziehen, ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, diesen Glauben finden auf der Erde? Also Jesus stellt uns hier Gott vor und sagt, Gott ist fähig, Gebet zu hören. Und er ist willig, Gebet zu hören. Die Frage ist, beten wir? Und er ermutigt uns zu beten und nicht nachzulassen. Weil teilweise fühlt sich das so an, als ob es lange dauert, als ob man ständig dranbleibt. Und ja, das ist die Wahrheit. Das fühlt sich manchmal tatsächlich so an, wie bei diesen Richtern. Aber Jesus sagt, nein, das sind andere Sachen, das erklärt er uns nicht hier. Aber Gott ist nicht so. Gott ist fähig und willig. Und das ist ganz interessant. Es reicht nicht nur, dass Gott fähig ist. Ja? Wenn meine Tochter früher zu mir gekommen ist und wollte was von mir, ein Eis legen wir, ich mache ein ganz kleines Beispiel, dann wusste sie, mein Vater ist fähig, mir das zu geben. Das reicht aber noch nicht. Die Frage ist, bin ich auch willig? Ja? Und genauso ist Gott fähig und Jesus sagt, er ist auch willig, das zu tun. Und er wartet darauf, dass wir dranbleiben zu beten. Das motiviert mich total. Es motiviert mich auch, für unser Land zu beten. Und dann gibt es ein zweites. Und das ist, dass Gott der Gemeinde ein Mandat gegeben hat, zu beten. Und diese Stelle möchte ich jetzt mit euch gemeinsam ein bisschen genauer anschauen. Das ist in 1. Timotheus 2. Und ich lese euch mal vor. 1. Timotheus 2, Abvers 1. Ich lese erstmal Elberfelder und dann nochmal die neue Genfer Übersetzung. Da heißt es, ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Gebet, Flehen, Fürbitte, Danksagung getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ich lese jetzt nochmal nach der neuen Genfer Übersetzung. Da steht, das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten und Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten, insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und im Frieden ein Leben führen können, das durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott, unserem Retter. Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Ich finde die Übersetzung gigantisch gut. Ja. Weil hier kommt ganz klar raus, Gott hat uns ein Mandat gegeben. Und Mandat ist mehr als, das erzähle ich euch mal, sondern Gott gibt der Gemeinde was in die Hand, einen Auftrag, eine Befugnis und eine Bevollmächtigung. Und er sagt, das ist das in dieser Welt, was eure Aufgabe ist, eure erste und wichtigste. Wir haben noch ein anderes Mandat, das ist das Evangelium zu verkündigen. Das ist auch wichtig, genauso wichtig. Aber anfangen tut das Ganze mit dem Gebet. Und Paulus sagt tatsächlich hier, er ermahnt uns dazu vor allen anderen Dingen. Was heißt vor? Das heißt nicht zeitlich vor, bevor wir was anderes tun, sondern von der Priorität her ist das das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass die Gemeinde betet. Und wisst ihr, ich habe das Gefühl, in dieser Zeit, wo die Gemeinde im Shutdown ist, fordert Gott uns eindringlich auf, unsere Prioritäten zu ordnen. Das ist mein persönlicher Eindruck. Und auch an dieser Stelle glaube ich, für die Zukunft ist es für uns wichtig, dass wir an dieser Stelle was ändern. Nicht nur, ich kenne euch nicht, weiß nicht, welchen Raum das bei euch hat. Ich kann nur von unserer Gemeinde ausgehen, wo wir sind und von den Gemeinden, die ich kenne. Wir brauchen andere Prioritäten. Wenn wir wirklich das Zeugnis Gottes wollen, sein wollen, hier in diesem Land in Zukunft, dann muss Gebet unsere Priorität werden. Ich sehe das nur betende Gemeinden Vollmacht haben in der Kirchengeschichte. Und Paulus sagt es tatsächlich, das Erste und Wichtigste. Und wir sehen, dass die Gemeinde in der Apostelgeschichte das als Priorität hat. Die sind immer am Beten, wenn man die sieht. Die beten sogar nachts. Und wir haben teilweise andere Prioritäten. Wir haben einen Lobpreis als Priorität, Predigt, Ministry, unsere Räume, unser keine Ahnung was, jetzt im Moment ist es Internet, dies und das. Aber das biblische Konzept von Gemeinde beinhaltet, dass das Gebet höchste Priorität hat. Und Jesus sagte das mal mit anderen Worten. Er sagt, als er den Tempel gereinigt hat, zitierte aus Jesaja und sagte: Mein Haus soll ein Haus des Gebets genannt werden. Ihr habt ein Rollbild daraus gemacht. Und das ist ganz grundsätzlich, dass er sagt: Mein Haus, und dieses Haus Gottes sind wir nach dem Hebräerbrief. Das ist kein Raum mehr, kein Gebäude, soll ein Haus des Gebets sein. Jetzt das Gebet für unser Land oder für unsere Regierung. Paulus greift aus dieser Gruppe aller Menschen, er fängt an und sagt, betet für alle Menschen. Aber dann greift er eine Gruppe besonders aus. Er sagt insbesondere, so übersetzt das dann auch die NGÜ, das ist sehr, sehr gut übersetzt und auch vom Sinn her genau das, was Paulus sagen will. Insbesondere fangt damit an, betet für eure Regierung, für eure Obrigkeit. Und das erinnert mich ganz stark an diesen Vers aus Jeremia, wo Jeremia zu dem Volk Israel sagt, suche der Stadt Bestes, wo dahin ich euch habe wegführen lassen. Ja, das Volk Israel war in Gefangenschaft, in Sklaverei weggeführt worden, nachdem Jerusalem eingenommen wurde, nach Babylon. Und Jeremia sagt, ihr kommt da nicht so schnell wieder weg, ihr werdet da noch 70 Jahre bleiben. Und in dieser Zeit sucht der Stadt Bestes, denn wenn sie gesegnet ist, dann seid ihr auch gesegnet. Und so ähnlich kommt mir das vor, was Paulus hier sagt. Wir sind hier auch sozusagen in der Fremde. Ja? Wir sind hier nicht zu Hause. Unsere Heimat ist woanders, sagt Jesus ganz klar. Ich bereite euch eure Heimat. Aber solange wir hier sind, sagt er, betet für die Regierung hier, denn wenn es denen gut geht, geht es euch gut. Ich sage das so platt, ja. Betet für die Regierung und dann gibt er uns eine Linie, an der wir entlang beten sollen. Ja, wenn wir anfangen, für Deutschland zu beten, ist ganz schwierig, eine Richtung zu finden. Und er fängt an und sagt, dank. Dankt mal zuerst. Dankt für euer Land. Dankt für eure Regierung. Und ich denke, wir haben was zu danken. Ich glaube, dass jedem von euch drei Sachen einfallen könnten, für die ihr dankbar seid, oder? Für euer Land. Ja? Amen? Ja oder nein? Ja, könnt ihr. Wir fangen an mit Dank. Und dann sagt er, wir sollen beten für ein ruhiges und stilles Leben. Ja, so als Jugendlicher war das nicht so der Traum von dem, was ich vorhatte, ein ruhiges und stilles Leben. Aber Paulus meint da nicht, dass wir eine ruhige Kugel schieben sollen. Paulus geht es um was ganz anderes. Paulus möchte, dass wir entlang dem beten, was Gott der Regierung als Auftrag gegeben hat. Gott hat der Gemeinde den Auftrag gegeben und der Regierung. Und der Auftrag der Regierung ist, ganz grob gesagt, nach dem Römerbrief, Kapitel 13, dass die Regierung drei Dinge tun soll, oder zwei Dinge eigentlich nur, der dritte kommt aus dem Timotheusbrief, nämlich die Bösen bestrafen und die Guten belohnen. Die Bösen bestrafen und die Guten belohnen. Die Bösen bestrafen, dazu trägt sie das Schwert. Und Paulus sagt, deshalb tue nicht Böses, sondern tue Gutes, dann machst du dich auch nicht fürchten. Und die Guten belohnen. Und deswegen dürfen sie auch Steuern einnehmen, sagt Paulus. Ordnet euch unter, sie sollen die Bösen bestrafen, die Guten belohnen. Es ist so simpel. Ja, was eigentlich die Regierung tun soll. Und dafür hat Gott sie eingesetzt, da kann ich jetzt nicht näher drauf eingesehen, um in dieser gefallenen Welt ein Grundmaß an Ordnung aufrechtzuerhalten. Das ist, warum die Regierung da ist. Die Regierung ist nicht dafür da, das Evangelium zu verkündigen. Dafür ist die Gemeinde da. Die Regierung ist auch nicht dafür da, Kinder zu erziehen. Das Mandat hat Gott den Eltern gegeben. Und die Regierung ist nicht dafür da, jeden und alle zu versorgen. Wenn sie das tut, können wir uns freuen. Aber Gottes Mandat an die Regierung ist, Gute belohnen, Böse bestrafen. Und es ist schlimm, dass wir teilweise sehen, dass unsere Regierung das Gegenteil macht. Ich lehne mich aus dem Fenster, aber ich sehe von Gottes Wort her, werden teilweise die Bösen belohnt. Die, die gegen Gottes Wort rebellieren, die gegen Gottes Ordnung rebellieren, die werden belohnt. Und die Guten, die sagen, halt, wir müssen Gottes Wort, Gottes Furcht, wir brauchen Gottes Ordnung in unserem Land, die werden behindert. Das ist nicht Gottes Plan. Und deswegen sagt er, betet dafür, dass wir ein ruhiges, stilles, ehrbares Leben führen können, dass die Regierung so regiert, dass sie die Böse bestraft und die Guten belohnt. Warum? Damit wir Freiheit haben, das Evangelium zu verkünden. Darum geht es ihm. Gott will, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und Gott will, dass das Evangelium sich in der Atmosphäre von Frieden ausbreiten kann. Ja, wir wissen, dass die Gemeinde sich auch ausbreitet unter Verfolgung. Keine Frage. Und halt manchmal sogar schneller und besser. Aber das ist nicht Gottes Plan. Ja, und wir dürfen uns keine romantischen Vorstellungen über Verfolgung machen. Das ist schlimm. Und ich habe manchmal schon so gehört, dass Leute sagen, ja, das ist besser, wenn wir Verfolgung haben, dann wächst die Gemeinde ein bisschen. Nein, nein, das ist Romantik meines Erachtens. Die Wahrheit ist, Gott möchte, dass wir leben, dass wir eine Atmosphäre von Frieden und Ehrbarkeit haben und dann das Evangelium sich ausbreiten kann. Dass wir unseren Auftrag ungehindert wahrnehmen können. Also wir beten für unser Land, für unsere Regierung, dass unsere Regierung die Guten belohnt, die Böse bestraft und das Evangelium nicht behindert, sondern die Verkündigung des Evangeliums ermöglicht. Das sind die drei Punkte. Und wenn wir daran entlang beten, ergeben sich viele, viele Dinge. Aber das ist, denke ich, eine ganz einfache Richtlinie, die Gott uns gibt, uns Christen in die Hand gibt, wo er sagt, tut das. Dankt, betet, dass sie die Bösen belohnen, die Bösen bestrafen, die Guten belohnen und das Evangelium nicht behindern, sondern dem Raum geben. Das kann man dann runterbrechen in viele Bereiche, in Schulen, in Gesundheitswesen, in politische Entscheidungen, in alles Mögliche, wofür wir da beten sollen. Ehrbarkeit, das ist ein Segen für ein Volk. Wir dafür beten. Ich komme schon zum Schluss. Ja. Zurück zu diesem Gleichnis aus dem Lukas-Evangelium. Weil ich glaube, wir müssen eine Entscheidung fällen. Ihr könnt das jetzt hören, ich könnte noch so viel mehr dazu sagen, aber letztendlich liegt es vor eurer Tür auch, vor den Gemeinden in Deutschland. Ich glaube, es ist halt nicht nur ihr betroffen. Ich fühle mich selber mit betroffen und diese Frage, die Jesus da am Ende dieses Gleichnis stellt, die hat mich schon ein paar Mal sehr bewegt. Da sagt Jesus tatsächlich, doch wird der Sohn des Menschen, wenn er kommt, diesen Glauben finden auf der Erde. Das heißt, Jesus stellt die Frage den Jüngern, ich habe euch jetzt gesagt, Gott ist fähig und mächtig, Gebet zu hören und willig. Glaubt ihr an das Gebet? Wenn ich wiederkomme, werde ich die Gemeinde betend finden? Er stellt diese Frage und er beantwortet sie nicht. Wird das so sein? Und an dieser Stelle sagen die Jünger jetzt nichts. Das ist interessant. Sonst normalerweise war Petrus ganz schnell zu sagen, ah ja klar, natürlich, wenn du kommst, dann mal anbeten. Hier sagt er nichts. Die Frage ist, was sagen wir? Jesus, wenn du kommst, findest du uns betend? Das soll so sein. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Dass Gott uns betend findet. Dass er die Gemeinde betend findet. Dass wir glauben ans Gebet. Dass wir glauben, dass Gott fähig ist und willig ist, unser Gebet zu hören. Selbst für unser Land, für unsere Regierung. dass wir unser Mandat wahrnehmen und das tun und zu Gott rufen. Und wenn wir uns zum Gebet treffen in dieser kleinen Gruppe, dann ist es jedes Mal so, dass wir denken, oh, die Aufgabe ist so riesig und wir sind so wenig. Und wir kommen immer wieder dahin zurück, dass wir sagen, Herr, es gibt nur einen Grund, warum wir heute Abend hier sind, weil du es willst. Weil du es willst, deshalb machen wir das einfach. Wir machen es einfach, weil du es willst. Und es ist manchmal sehr kümmerlich und manchmal ist es herrlich. Ja? Aber wir machen es einfach, wir bleiben da dran. Weil ich glaube, wenn wir nicht beten, dann ist es ein Zeichen dafür, dass wir eigentlich an was anderes glauben. Wir glauben dann tatsächlich an unsere Arbeit, an unser Programm, an unser, das, was wir so alles tun können. An das glauben wir dann in Wirklichkeit. Wenn wir da aber nicht mehr dran glauben, dann fangen wir an zu sagen, ja, glauben ans Gebet. Das ist unsere erste Priorität. Es gibt ein Gedicht, vielleicht kennen das manche von euch, von Reinhold Schneider. Nichts zu verwechseln mit dem anderen Schneider, der im KZ gestorben ist. Wie heißt der noch? Paul Schneider. Sondern Reinhold Schneider. Das war aber auch ein Schriftsteller. Während der Nazi-Zeit, hat aber noch gelebt bis 1956, hat die Zeit überlebt, das wollten sie umbringen, haben sie aber nicht mehr gemacht. Und er hat ein Gedicht geschrieben, das ist ziemlich bekannt. Das kann man wahrscheinlich nicht eins zu eins übertragen auf die Situation heute, aber ich denke, wir können schon was davon mitnehmen auch. Und da sagt er, allein den Betern kann es noch gelingen, das Schwert ob unseren Häuptern aufzuhalten und diese Welt den richtenden Gewalten durch ein geheiligt Leben abzuringen. Denn Täter werden nie den Himmel zwingen. Was sie vereinen, wird sich wieder spalten, was sie erneuern, über Nacht veralten, was sie stiften, Not und Unheil bringen. Jetzt ist die Zeit, da sich das Heil verbirgt, und Menschen Hochmut auf den Markte feiert, indes im Dom die Beter sich verhüllen. Bis Gott aus unseren Opfern Segen wirkt und in den Tiefen, die kein Auge entschleiert, die trockenen Brunnen sich mit Leben füllen. Allein den Betern kann es noch gelingen. Und das ist auch ein bisschen mein Gefühl. Vater, ich danke dir für dieses Wort. Ich danke dir für die Gemeinde hier. Und ich lege dieses Wort einfach hierher. Vater, und ich bete, dass du dieses Wort segnest in unseren Herzen. In Jesu Namen. Amen.